Durch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, in unserem Körper gibt es ein faszinierendes Organ, einen Muskel, der hohl ist, also ein Hohlmuskel. Genau, die anwesenden Ärzte zucken jetzt schon zusammen und gucken, ob das, was der Pfarrer jetzt sagt, auch passt. Dieser Hohlmuskel versorgt unseren Körper mit dem lebenswichtigen Blut, das Herz. 2x5 Liter pro Minute schafft die Pumpe. Ungefähr 70 Schläge braucht sie dazu beim Erwachsenen in Ruhe. 70 Schläge in der Minute, das sind 4200 pro Stunde, über 100.000 Schläge am Tag. Fast 37 Millionen Mal hat unser Herz im nun zu Ende gehenden Jahr geschlagen. Eine Wahnsinnsleistung. Wir haben einen genialen Schöpfer, der uns wunderbar geschaffen hat. Gleichzeitig wissen wir auch um die Gefährdungen dieses lebensnotwendigen Organs. Herzrhythmusstörungen, Angina pectoris, Herzmuskelschwäche, Herzinsuffizienz und Herzinfarkt heißen die Schreckensworte, die uns beim Arzt begegnen können. Und dann versuchen wir alles, um unser Herz wieder in Ordnung zu bringen. Wir bemühen uns um einen gesunden Lebensstil. Wir nehmen Herzmedizin und gewaltige Operationen sorgen dafür, dass unser Herz wieder normal funktioniert, damit der Takt, von dem ich sprach, eingehalten wird. Unser Herz, ein lebenswichtiges Organ. In der Sprache der Bibel ist das Herz aber nicht einfach ein Muskel. Es ist auch nicht, ganz wichtig, auch nicht der Sitz der Gefühle. Da, so wie wir es ja heute oft sagen, wenn wir vom Herzen reden, wenn sich Herz auf Schmerz und Liebe auf Triebe reimt. Biblisch ist das Herz die Lebensmitte, das Zentrum unserer Person. Von hier aus wird unser Leben gesteuert. Hier wird entschieden, was wir im tiefsten wollen, worauf wir unser Leben ausrichten, woran wir glauben. Ganz ähnlich wie die Pumpe in unserer Brust ist aber auch das Herz in der Mitte unserer Person gefährdet. Eigentlich sollte es das stabile Zentrum für unser Leben in dieser Zeit und in der Ewigkeit sein. Aber es gibt vieles, was unser Herz durcheinander bringt, was unser Leben dann schwanken macht. Und deshalb lade ich Sie heute Abend zu einer kleinen Herzuntersuchung an, ganz ohne medizinische Vorkenntnisse. Und dabei leitet uns unser Predigttext aus Hebräer 13. Da schreibt der Apostel: Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Herr Jesus, und das bitten wir dich heute Abend für uns, dass du uns diese Gnade zuteil werden lässt. Amen. Also eine kleine Herzuntersuchung. Wir wollen sehen, was das Herz umtreibt. Wir wollen zweitens achten auf die Dinge, die falsche Sicherheiten bieten. Und wir wollen drittens fragen, was das Herz wirklich festmacht, was es zu einer stabilen Mitte unserer Existenz werden lässt. Also der erste Gegenstand der Untersuchung, was das Herz umtreibt. Der Hebräerbrief hat eine feste Überzeugung: Es gibt im Leben eines Menschen vieles, was ihn zu einem Getriebenen macht, ohne festen Halt. Für manche gilt das ganz wörtlich. Wie viele Menschen wurden auch im letzten Jahr aus ihrer Heimat vertrieben? Wie viele auch aus unserem Bekanntenkreis mussten unfreiwillig den Wohnsitz wechseln, weil Ehen scheiterten, weil Krankheit oder Tod das Bleiben am vertrauten Ort unmöglich machten, weil berufliche Änderungen notwendig waren. Aber unser Gotteswort geht noch tiefer. Es fragt, was uns im Innersten angetrieben hat. Was waren Ihre Ziele im zurückliegenden Jahr? Was hat Sie bewegt? Für manche ging es ganz elementar nur ums Leben, angesichts von Krankheiten. Andere wollten endlich auch mal erfolgreich sein in der Schule, im Beruf. Oder sie haben davon geträumt, eine Familie zu gründen. Sie können sich gerne mit ihren Erwartungen des zurückliegenden Jahres anschließen. Jetzt ist dieses Jahr zu Ende. Wir können zurückschauen. Sie können sagen, welche Träume sich erfüllt haben und welche eher so wie Seifenblasen geplatzt sind. Manches war dabei, von dem Sie im Rückblick sagen, das war gut. Und bei anderen muss man nüchtern sagen, da habe ich Fehler gemacht. Da bin ich schuldig geworden. An meinen Mitschwestern, an meiner Familie, an meinen Kollegen oder Freunden. Und je älter wir werden, zumindest mir geht es so, desto mehr erkennen wir, ich kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Ich kann die Dinge, die schiefgelaufen sind, nicht aus der Welt schaffen. Wo es geht, etwas wieder zurechtzubringen, soll ich es versuchen. Aber ungeschehen machen kann ich nichts. Und erst recht gilt das, wenn wir nach Gottes Willen fragen. Und als solche sind wir ja jetzt hier im Gottesdienst. Als Menschen, die nach Gottes Willen nicht nur fragen, sondern auch leben wollen. Und da merke ich, ich bin schuldig geworden, nicht nur an meinen Mitmenschen, sondern vor allem und zuallererst an Gott, dem Herrn der Welt und auch meines Lebens. In der biblischen Sprache heißt das dann Sünde. Müssen wir darüber heute Abend auch reden? Ich fürchte, wir kommen nicht drum herum. Wer am Jahresende Bilanz zieht, muss nüchtern auch Schattenseiten wahrnehmen. Und dazu kommt, dass im zurückliegenden Jahr wieder 12 Schwestern aus unserer Gemeinschaft gestorben sind. Der Tod gehört bei uns im Mutterhaus sozusagen zum Alltag. Und er stellt zugleich mein eigenes Leben in Frage. Habe ich einen festen Halt? Ein Halt bei Gott, der auch im Sterben noch trägt? Oder habe ich mich eher treiben lassen? Vielleicht fromm treiben lassen? Oder haben mich ganz andere Sehnsüchte bewegt? Was ist das, was mein Herz umtreibt? Wir haben das als ersten Gegenstand unserer Untersuchung angeschaut. Und wir haben entdeckt, wenn Gott in mein Herz hineinsieht, wenn ich ehrlich werde vor ihm, gibt es Grund zur Sorge. Nun, wessen Herz krank ist, der sucht Hilfe. Jemanden, der das Herz wieder stabilisiert. Aber es gibt auch zweifelhafte Hilfsangebote, die mehr versprechen, als sie halten. Deshalb muss der zweite Gegenstand unserer Untersuchung heißen, was falsche Sicherheit bietet. Der Hebräerbrief schreibt von dem, was uns lockt, was mancherlei Lehren sind, so sagt er. Und dieses Wort mancherlei beschreibt sehr alltägliche Erfahrungen. Man könnte es auch mit bunt übersetzen. Vielfältig. Also das, was uns anzieht, was uns in Bewegung bringt. Und das muss doch bunt und vielfältig sein. Sonst fürchten wir die Langeweile und wenden uns enttäuscht ab. Die über 45-Jährigen können sich noch an das schwarz-weiße Zeitalter erinnern, als die Glotzkiste nur schwarz-weiße Bilder brachte. Das ist heute bestenfalls ein Kunsteffekt, aber das tut sich keiner mehr sonst freiwillig an. Bunt ist angesagt. Und das gilt nicht nur für Urlaubsfotos oder Filme im Fernsehen oder die Werbung, das gilt auch für Fragen des Glaubens. Wer heute noch mit einer eindeutigen und klaren Antwort kommt, der ist verdächtig. Der ist verdächtig der Schwarz-Weiß-Malerei, des Fundamentalismus, so ist dann das Schreckgespenst, das man an die Wand malt und vor dem man nur warnen kann. Das klingt nach Intoleranz und Unbeweglichkeit. Und deswegen wollen sich viele Zeitgenossen ihre Religion lieber selber zusammenbauen. Bunt und vielfältig eben. Man nehme, was einem gefällt. Ein bisschen ostasiatische Reinkarnation, aber das alleine wäre zu depressiv. Deswegen ein bisschen westlichen Fortschrittsoptimismus noch dabei, dass man bei jeder Runde, die man dreht, weiter raufkommt. Und auf jeden Fall den Satz, wir kommen alle in den Himmel, denn Gott ist doch der liebe Herrgott oder wie auch immer er dann heißen mag. Ja, man kann sich mit solchen Gedanken beruhigen. Man kann sich vieles einreden. Und am Ende glaubt man es auch noch, dass es stimmt. Aber ich bin mir schon gar nicht mehr so sicher, ob wir das wirklich glauben, dass es stimmt, was wir glauben. Wer garantiert mir denn, dass meine Gedanken über Gott, dass sie tragfähig sind für mein Leben? Wer garantiert mir denn das, was ich mir jetzt so zusammengesucht habe, dass das mehr ist als nur ein Hirngespinst, das ich mir eben so zusammengebaut habe? Woher weiß ich denn, dass mein Optimismus berechtigt ist? Schließlich kennen wir uns selber auch schon ein paar Jahre. Und wir wissen, dass manche unserer Hoffnungen und Überzeugungen sich nicht erfüllt haben. So spüren wohl die meisten, dass sie nicht so sind, wie sie vor Gott sein sollten. Und dass da manches, und dann machen sie manches, was wohl in fast jeder Religion der Welt angeboten wird. Man merkt, es reicht nicht und dann gibt man sich Mühe. Ich weiß nicht, wie oft ich das bei meinen Hausbesuchen gehört habe, Herr Pfarrer. Ich bemühe mich, anständig zu leben. Ich versuche, christlich zu sein. Und ich überlege immer, was das bedeutet. Ob dahinter die Idee steckt, ich kann mit dem Guten, um das ich mich jetzt bemühe, die bösen Gedanken und Worte und Taten, die ja auch da sind, kann ich die jetzt irgendwie ausgleichen? Auf irgendeine Waage legen und dann hoffen, dass es irgendwie reicht? Aber meinen Sie, dadurch verschwinden die Dinge, die schiefgelaufen sind? Wenn Sie zum Arzt gehen, weil Sie Herzbeschwerden haben. Ich glaube, Sie finden es auch reichlich merkwürdig, wenn der Arzt sagen würde, ach, wissen Sie, Frau Schmidt oder Herr Roth oder wie immer Sie jetzt auch heißen mögen, wissen Sie, der Rest Ihres Körpers ist doch ganz in Ordnung. Das mit dem Herzen ist nicht so schlimm. Freuen Sie sich doch am Rest. So wenig diese Antwort weiterhilft, so wenig trägt der Hinweis auf unser manchmal christliches Bemühen. Auf die Nächstenliebe, die uns manchmal ja auch gelingt. Auf die Anzahl der Gottesdienste, die wir besucht haben. Haben Sie mal durchgezählt, wie viel Sie im letzten Jahr geschafft haben? Punkteliste ankreuzen und zählen? War ich gut? Gott fragt nach unserem Herzen, ob wir ihm ungeteilt gefolgt sind. Ob unser Herz noch seinen festen Standpunkt im völligen Vertrauen auf seinen Willen hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben zu 50%. Jesus greift den alttestamentlichen Auftrag auf und sagt, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt. Und wer das nicht achtet, verlässt sich auf falsche Sicherheiten. Wer auf seine eigene Rechtschaffenheit und Frömmigkeit setzt, dessen Herz wird nie fest. Dessen Herz in Unruhe ist, der findet in sich selbst und seinen Taten keine Ruhe. Und darum stellt sich jetzt die dringende Frage, worauf sollen wir denn angesichts einer doch durchaus ernüchternden Jahresbilanz, worauf soll man sich denn verlassen? Was bietet wirklich Sicherheit? Wie kann mein Herz denn fest werden? Also nicht hartherzig, aber fest angesichts der Stürme, von denen wir ahnen, dass sie auch im nächsten Jahr nicht spurlos an uns vorübergehen werden. Und darum heißt der dritte Gegenstand unserer Untersuchung, was das Herz festmacht. Es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Einen festen Halt findet mein Herz also nicht dadurch, dass ich jetzt mit Gott irgendwie einen Handel mache. Deal heißt das Neudeutsch. Jetzt habe ich mich das ganze Jahr redlich bemüht, jetzt gib du mir dafür auch ein festes Herz, einen sicheren Listenplatz in der Ewigkeit. Wir haben gesehen, das würde nicht reichen, weil das, was wir anbieten, nicht stimmig ist. Aber wir müssen trotzdem nicht verzweifeln. Denn Gott kommt uns entgegen und er schenkt uns das, was wir selber nicht schaffen. Du musst dich gar nicht selbst rechtfertigen. Du brauchst dein Leben nicht vor mir schön zu reden. Ich fülle dir die Hände. Ich halte dich fest. Was auch immer dein Leben in Unruhe versetzt, ich lasse dich nicht fallen. Das ist Gnade. Und so bekomme ich ein festes Herz. So kann ich den Stürmen des Lebens standhalten, weil ich gehalten bin. Am letzten Tag des Jahres werden wir noch einmal beschenkt. Gegen alles leisten wollen und leisten müssen, gegen allen Stress des letzten und ganz bestimmt auch des kommenden Jahres, das feste Herz, das wir brauchen, wird uns einfach geschenkt. Obwohl, einfach stimmt gar nicht so ganz. Denn so ganz einfach war es für Gott nicht, uns mit seiner Gnade zu erreichen. Dafür hat er ein gewaltiges Programm aufgelegt, das schon im Himmel in der Ewigkeit beginnt. Dieses Programm trägt den Namen Jesus. Er ist ja Gottes Gnade in Person. Er kann uns mit einem festen Halt im Leben und im Sterben anbieten, weil er der ewige Sohn Gottes ist, weil er treu bis zum Letzten den Willen Gottes getan hat, ohne Sünde, weil er im Unterschied zu uns seine Kräfte nicht nachlassen, weil er stärker ist als der Tod, den wir fürchten. Und weil er nur darum aus der ewigen Welt Gottes zu uns gekommen ist, damit wir mit ihm in die ewige Welt Gottes zurückkehren können. So bekommt Gottes Gnade für uns ein Gesicht, das Gesicht Jesu Christi. Er kommt an unsere Seite. Er geht auch die schwersten Wege mit und er nimmt uns am Ende in sein Reich auf. Wer sich ihm anvertraut, dessen Herz wird wirklich fest. Liebe Gemeinde, das war sie, unsere kleine Herzuntersuchung, ganz ohne medizinische Vorkenntnisse. Es ist nun deutlich also, was das Herz umtreibt, was falsche Sicherheit bietet und was das Herz festmacht. Es ist Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jetzt habe ich eine Bitte. Lassen Sie uns nicht bei der Diagnose stehen bleiben. Ich lade Sie herzlich ein zu einer Herztherapie. Wenn Ihr Herz schwankend geworden ist, wenn Sie Jesus im Laufe des Jahres aus dem Blick verloren haben, dann dürfen Sie jetzt erneut bei ihm festmachen, damit Ihr Herz wieder fest wird, auch angesichts eines neuen, ungewissen Jahres. Lassen Sie uns dazu beten, wir stehen dazu auf. Herr Jesus, jetzt stehen wir vor dir, als Menschen mit schwankendem Herzen, mit geistlichen Herzrhythmusstörungen. Und wir merken, dass wir unser Herz nicht selbst beruhigen können. Aber du beschenkst uns mit deiner Gnade. Du hältst uns fest und wir dürfen dir unser Leben anvertrauen. Mit dem, was war, dem Guten und dem, was schiefgelaufen ist. Und mit dem, was kommt, von dem wir nicht ahnen, was es wirklich bedeuten wird. Aber du hältst uns fest und trägst uns. Herr, und so kommen wir in der Stille zu dir, um dir das zu sagen, was uns jetzt an Not und Last auf der Seele ist, aber wo wir dir unser Herz auch neu anvertrauen wollen.